Herzlich willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens von RM Rudolf Müller Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Talk for Builders. Mein Name ist Markus Langenbach und gemeinsam mit einem Kollegen bin ich hier bei RM Rudolf Müller Medien für das Programm in den Bereichen Bauausführung und Handel verantwortlich. Das Oberthema dieser Staffel lautet ja Zukunft des Bauens. Und heute wollen wir uns im Speziellen mit der Zukunft des DIY-Handels bzw. des Baustoffhandels beschäftigen. Unser Wirtschaftsleben unterliegt dem ständigen Wandel. Ich denke, bei keiner Branche ist das so deutlich wie beim stationären Handel. Alle von uns kennen die Schlagworte und wissen, was in den letzten Jahren passiert ist. Ich sage nur E-Commerce, Direktgeschäft, Insolvenzen, einstmals großer Namen wie Kaufhof oder Karstadt im allgemeinen Bereich. Und ob es hier Parallelen oder Unterschiede zum Handel mit Heimwerkerbedarf oder Baustoffen gibt, klären wir heute in dieser Folge. Bevor ich jetzt unseren Gast vorstelle, auf den ich mich sehr freue, freue ich mich heute auch darüber, dass ich erstmals seit langer Zeit wieder einen Co-Host an meiner Seite habe. Dies ist Markus Hovest, Senior Programmmanager unserer Marke Baumarktmanager. Markus, hallo. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja, freut mich sehr.
Und jetzt aber endlich zu unserem Gast. Unser Gast ist Dr. Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer des BHB, Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e.V. Hallo, Herr Dr. Wüst.
Schönen guten Tag.
Und schön, dass Sie da sind. Bitte stellen Sie sich doch selbst noch mal kurz vor und schildern so, was machen Sie so den lieben langen Tag, wenn Sie beim BHB sind?
Das ist eine verdammt gute Frage, die ich mich abends manchmal auch mir stelle. Mein Name ist Peter Wüst, Sie haben es erwähnt, Herr Langenbach. Ich arbeite jetzt schon seit 14 Jahren beim BHB, also beim Handelsverband für Baumärkte, Gartencenter und auch Baustofffachhändler. Wir sind ein klassischer Wirtschaftsverband. Wir sind damit gesegnet, dass wir freiwillige Mitglieder haben. Ich sage gesegnet, weil man dadurch natürlich einen ganz anderen Ansporn hat, die verbandliche Leistung zu erbringen. Also ich weiß genau, wenn ich im Januar mal die Rechnung rausschicke, sitzen die da alle und überlegen sich, warum bin ich im BHB? Und die Tatsache, dass wir die letzten Jahre massiv gewachsen sind, dass wir inzwischen in den drei Ländern, wir arbeiten in der Dachregion, in jedem Land rund 98% des Marktvolumens im Handel repräsentieren, zeigt eigentlich, dass wir irgendwas richtig machen müssen. Wir machen Lobbyismus, wir machen aber auch ganz klassisch viele Arbeitskreise, viele Roundtables, also wirklich interner Austausch unter den Mitgliedern, Prozessoptimierung und aber auch Vorbereitung der Meinungsbildung und Meinungsfindung für die Politikberatung.
Herr Wüst, viel ist immer wieder geredet worden über das New Normal. Sie haben mal gesagt, das Zeitalter des Einzelkämpfers sei vorbei. Jetzt heißt es, zusammen ist das New Normal. Das ist ja eine tolle Botschaft eigentlich. Was genau meinten Sie damit?
Ich möchte die Botschaft sogar noch erweitern. Ich verkünde hiermit die Dekade des Home Improvements, die ab 26 ausbrechen wird, aber da kommen wir gleich zu. Gut, das New Normal und das Zusammenarbeiten. Also wir alle kennen die Branche, wir alle beobachten, was draußen los ist und deswegen wissen wir alle auch, dass die Anforderungen an den einzelnen Händler immens gestiegen sind. Und das sind politische, analytische Herausforderungen, also das ganze Thema Bürokratie. Man muss erstmal verstehen, was man dort berichten muss, um dieses dann auch zu tun. Das ist aber eher so die formale, langweilige Variante. Es ist ja viel schöner, die Dinge, die man gemeinsam in Richtung Effizienz und aber auch Befriedigung von Kundenbedürfnissen machen kann, gemeinsam anzugehen. Und das sind A, Dinge, die man erstmal verstehen muss, wo man sich austauschen muss, dann aber auch logischerweise finanzieren muss. Und da macht es sehr viel Sinn, Kosten zu teilen. Also insofern wirklich gemeinsam ist es leichter.
Vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung in der Baumarktbranche, wenn wir das Jahr 24 betrachten, volatile Gesamtlage, Herr Wüst, was meint man damit genau?
Ja, volatile Gesamtlage ist so ein wundervoller Begriff, der erstmal zur völligen geistigen Verwirrung führt und meines Erachtens auch so ein bisschen an den Aufgaben vorbeigeht. Die Binsenweisheit Handel ist Wandel, da ist schon was dran. Also die Branche besteht aus Wandel. Die Branche besteht seit Jahrzehnten aus Wandel. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, mir eine Liste anzugucken, also die Top 30 Player der Branche im Jahr 1989. Verglichen mit dem, was vom letzten Jahr war, waren 18 dieser Player nicht mehr da. Das heißt, die Firmen sind entweder einfach verschwunden oder haben fusioniert. Im gleichen Zeitraum ist das Marktvolumen, hat sich mehr als verdoppelt. Allein daran kann man schon sehen, dass wir Veränderungen haben und dass wir damit auch Volatilität im Arbeiten haben. Jetzt ist es natürlich schon so, dass wir im Zeitalter der Polykrise der letzten Jahre wirklich viele Aufgaben auf einmal haben. Und das macht das Ganze ein bisschen unbeherrschbar. Aber es ist nicht so, dass man damit nicht umgehen kann. Also man darf einfach in angesichts dieser Unsicherheiten nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und nichts mehr tun, weil dann verhindert man den Wandel und dann ist man nicht vorbereitet und dann hat man wirklich Probleme mit den volatilen Zeiten.
Mhm. Wir wollen ja über die Zukunft des Handels sprechen und Dinge verändern sich. Jetzt sagten Sie aber gerade, dass der Handel schon immer im Wandel steckt und das, glaube ich, in Ihrer Wahrnehmung auch in den letzten 20, 30 Jahren schon viel Wandel stattgefunden hat. Würden Sie da mal beschreiben, was Ihrer Meinung nach in der Vergangenheit war und sehen Sie jetzt eine andere Qualität oder eine andere Geschwindigkeit?
Wir haben in Deutschland über Jahrzehnte sehr stabile gesellschaftspolitische und ökonomische Rahmenbedingungen gehabt. Das hat mehrere Jahrzehnte funktioniert, auch in Zeiten, in denen um uns herum weltweit der Wettbewerb und damit aber auch die Wettbewerber massiv angesprungen ist. Und wir leben jetzt in Deutschland in einer Zeit, für meine Begriffe, in der wir einfach erkennen müssen, dass wir an vielen Stellen unsere Wettbewerbsfähigkeit ein bisschen verloren haben und aufholen müssen. Das gilt auch für Handelssituationen. Händler sind natürlich traditionell um ihren eigenen Kirchhof mehr oder weniger orientiert. Wir haben aber in Deutschland sehr, sehr große Handelsstrukturen, die zumindest in Europa sehr expansiv unterwegs sind. Wir haben aber auch in Deutschland die Situation, dass über die letzten Jahre sehr viel viel größere Gebilde entstanden sind, die aber auch notwendig sind, um europaweit zumindest mitzuspielen. Und ich glaube, dass wir in Deutschland jetzt auf der Einzelhandelsseite, aber auch auf der Fachhandelsseite sehr, sehr gut aufgestellt sind. Auch wenn sich sicherlich die nächsten Jahre im Bereich von Marktaustritten, Fusionen auf Handels-, aber auch gerade auf Zuliefererseite noch einiges passieren wird.
Sie sagten, Sie fühlen sich im Moment gut aufgestellt. Sie sagten aber auch, dass wir in ein, zwei Bereichen die Wettbewerbsfähigkeit etwas verloren haben. Was wären da für Sie Beispiele? Und es besteht kein Widerspruch für Sie?
Nicht wirklich. Also man kann nicht immer vorne an der Spitze sein. Und wenn Sie sich anschauen, dass die letzten Jahre eigentlich die internationale, die weltweite Do-it-yourself-Home-Improvement-Branche immer nach Deutschland gepilgert ist, um sich Store-Formate anzugucken, daran können Sie schon erkennen, dass wir an der Stelle weit vorne waren. Sind wir bezogen auf die stationären Ausprägungen immer noch? Wo wir aber wirklich, wirklich Gas geben müssen, und zwar deutlich mehr, ist das ganze Thema Interconnected Retail. Also die Vernetzung dessen, was im E-Commerce passiert und was online passiert, das ist ja nicht nur Shopping, das ist ja das gesamte transparente, IT-gestützte Handelsgeschehen. Man kann es nicht anders ausdrücken. Das fängt ganz vorne in Kontakt zu den Lieferanten an mit Stammdaten. Das geht weiter über den Bestell- und Rechercheprozess. Wir haben Beratungstätigkeiten, die immer stärker im Internet stattfinden müssen. Das gilt für B2B genauso wie für B2C, für beide Situationen. Das geht über das Retourenmanagement und dann irgendwann natürlich über die gesamten Logistikprozesse dazwischen. Und all dieses muss extrem professionell gemacht werden, weil wir alle hier in Deutschland mit sehr niedrigen Margen arbeiten. Und das ist nicht so einfach, dabei Geld zu verdienen.
Und da sehen Sie sich aber die Branche auf dem Weg?
Definitiv. Also die Branche hat natürlich sehr lange damit gehadert, dass all diese Investments erstmal Geld kosten und nicht wirklich mehr Umsatz bringen. Also viele Dinge im E-Commerce sind natürlich kannibalistische Effekte, dass die gleichen Kunden halt mehr oder weniger ihre Kanalpräferenz oder ihre Kundenpräferenz dann beibehalten, aber den gleichen Umsatz halt aufteilen in stationäre und Online-Umsätze. Es ist aber alternativlos. Und man darf auch nicht immer von den Kunden reden. Denken Sie bitte, wie wir drei hier sitzen, in unser eigenes Shopping- und Einkaufsverhalten. Inzwischen darf man ja zugeben, dass man selber auch online einkauft. Und die gleichen Erwartungshaltungen haben wir natürlich dann und die gleichen Themen haben wir auch im professionellen Bereich.
Ja. Herr Wüst, inwieweit erschwert die augenblickliche Wohnungsbaukrise insgesamt den DIY-Handel?
Ich möchte an einer Stelle ein bisschen ausholen, weil ich vorhin so flapsig die Dekade des Home Improvements verkündet habe. Das ist wirklich meine feste Überzeugung. Zum einen finde ich das Thema Do-it-yourself zu klein, zu eng. Dieses angelsächsische Home Improvement ist eine wunderbare Formulierung, weil es breit genug ist. Die deutsche Übersetzung Hausverbesserung ist natürlich jetzt nicht so ganz nicht ganz sexy. Aber das englische Home ist halt nicht nur das Haus, sondern auch die Heimat, also das Zuhause. Und dazu gehören natürlich auch alle Infrastrukturthemen und inklusive Hausbau, Brücken oder sonstige Dinge, die in Deutschland renoviert werden müssen. Insofern schätze ich und liebe ich den Begriff Home Improvement. Und wenn wir beim Thema Home Improvement sind, dann haben wir auch die Themen, die alle vor uns liegen, die gemacht werden müssen. Die aber auch gemacht werden wollen. Also der Kölner Psychologe hier vom Rheingold-Institut, Herr Grünewald, hat jetzt vor kurzem wieder verkündet, auch im Fernsehen, dass wir in einem Zeitalter des zurückgezogenen Lebens, weil die Menschen einfach Angst und Sorge vor dem Draußen haben. Das heißt, sie verbringen mehr Zeit drinnen. Und das ist natürlich im Kern unser Thema, soll heißen, wie wir das drinnen schöner machen können, lebenswerter machen können, aber auch positiver und effizienter machen können. Also es ist ein Do-it-yourself, Home-Improvement, Bauen, Verschönern, Renovieren, hat mit Werterhaltung zu tun, hat aber eben auch mit Individualisierung zu tun, hat aber auch mit Effizienz und Ressourcenschonen oder Ressourcenproduktion zu tun. Also ein Riesenspektrum, was die nächsten Jahre definitiv in unsere Branche einzahlen wird. Und es gibt wenig Handelsbereiche, die, glaube ich, eine solche Lebensberechtigung haben wie unsere. Es gibt sicherlich die Lebensmittler, das ist noch deutlich wichtiger im Tagesgeschäft. Aber dann kommt schon das Zuhause und das Haus und das Dach über dem Kopf haben und das Individuellere. Und das merken Sie draußen aber auch in den ganzen Sterbensprozessen des Handels. Ich meine, meine alte Branche Textilbekleidung, ich bin nicht unglücklich, seit ich dort nicht mehr bin, das geht ja nur den Bach runter. Und damit verbunden, positive Auswirkungen, haben wir allerdings auch für unsere Sortimente Expansions- und Veränderungsmöglichkeiten. Der Baumarkt heute ist sowieso nicht mehr das, was er vor 20 Jahren war. Und in 20 Jahren werden wir sicherlich eine Ausdifferenzierung haben, weil ganz andere Sortimentsbestandteile mit auf die Fläche kommen. Oder ins Internet.
Oder ins Internet, das als Stichwort. Haben Sie denn keine Sorge, dass es Ihrer Branche doch so gehen könnte wie im Moment der Textilbranche? Wo ist da der Unterschied?
Wir haben es gelernt, flexibler mit Sortimenten umzugehen. Textilbekleidungsbranche hat sich immer als Textilbekleidung, also das, was man so an den Körper hängt, definiert. Schauen Sie sich bitte unsere Branche an. Früher von der Kleineisenwarenhandlung, als dann in den 60er Jahren die Baumärkte aufgekommen sind, damals war die Branche ja wirklich ein Category-Killer, als plötzlich verschiedenste Sortimente auf einer Fläche untergebracht worden sind. Und seitdem gab es ja nur Expansion. Es wurden immer mehr Sortimente angedockt und die Fläche immer größer gemacht. Das war schon schwierig genug, weil inzwischen reden wir von Verkaufsfläche netto 20.000 Quadratmeter, 100.000 Artikel, das muss ja erstmal alles gemanagt und organisiert, eingekauft, gepflegt, gehegt, besorgt, logistisch bewegt und dann verkauft werden. Dieser Weg ist aber nicht zu Ende, weil ich glaube, wir da alle, wir haben ein Riesenpotenzial, A, jetzt an den Ist-Sortimenten zu feilen. Also wir müssen Working Capital reduzieren, Lagerumschlag erhöhen, Schnelldreher nach vorne stellen, Langsamdreher aber nicht vernachlässigen, weil es gibt viele Langsamdreher in unseren Sortimenten, die sie für spezielle Projekte brauchen. Die müssen aber nicht unbedingt jahrelang auf der Fläche verrotten. Die müssen einfach dann da sein, wenn sie benötigt werden oder gebracht werden, wenn sie benötigt werden. Und über die Jahre, es wurden ja angedockt, der gesamte Grüne, der Outdoor-Bereich, den gab es früher gar nicht im Baumarkt. Inzwischen die expansivsten Garten- und Gartencenter-Flächen sind die Flächen im Baumarkt, also in Anführungsstrichelchen im Baumarkt. Genauso wie es ja auch Artikelsortimente, Warenbereiche im Bereich B2B für Sprengler gibt, Wassersportaktivitäten, Fahrrad, Autoservices. Das sind natürlich alles nur noch kleinere, momentan kleine Sortimente. Vor ein paar Jahren hätte niemand gedacht, dass sie Reinigungsmaterial professioneller Art, Verpackungsmaterial professioneller Art auf unseren in unserem Vertriebskanal bekommen. Und daraus, Herr Langbach, ziehe ich die Hoffnung, weil wir haben gezeigt, dass wir sehr viel kreative Menschen um uns herum haben, dass wir uns auch um die Zukunft nicht die Sorge machen müssen. Und solange der BAB an der Stelle die Menschen mit zusammenbringt und man gemeinsam kreativ ist, freut mich das umso mehr.
Genauso kreativ, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, müsste man ja eigentlich auch sein, um eben die jüngere Zielgruppe zu erreichen. Also man kann ja nicht per se davon ausgehen, dass die genauso schnell in dieses mit dem DIY-Gen ausgestattet sind. Was muss man dafür tun, damit man die junge Generation erreicht? Und was konkret denken Sie, wäre ein geeigneter Weg?
Guter Punkt, Herr Howest. Haben Sie mich auch so ein bisschen an einem wunden Punkt erwischt, weil das ist für viele in der Branche und ein Knackpunkt. Das wissen wir aber schon seit Jahren. Wir haben immer Zeiten gehabt, gerade unter Corona, wo plötzlich der Baumarkt wiederum in Anführungsstrichelchen auch für die jungen Menschen extrem wichtig geworden ist, weil sie gemerkt haben, dass sie dort auch Verschönerungsdinge, Kreativitätsdinge, Upcycling-Themen spielen können und die Materialien bei uns kaufen können. Das müssen wir aber deutlich weiter und deutlich effizienter spielen. Dazu gehört aber eben auch das Online-Angebot. Dazu gehört eben auch die Präsenz in Social-Media-Aktivitäten und Kanälen, weil das eben die sozialen Umfelde sind, in denen viele junge Menschen sich heutzutage bewegen. Also müssen wir dort mitspielen. Und ob sie dann online kaufen oder stationär, ist eigentlich völlig egal. Hauptsache, sie merken, dass wir die richtigen Vertriebswege für diese Zwecke haben. Traditionell fängt der Kontakt eigentlich immer dann an, wenn die Menschen ihre eigenen Zimmer, ihre eigenen Wohnungen haben. Klassisch während der Schule, wenn man das Zuhause verlässt und ein neues Zuhause sich aufbaut, dann merken die Kids eben, dass das nicht einfach da ist. Man muss was dafür tun. Insofern toll für uns. Aber wir müssen trotzdem eben eine präferierte Einkaufsstätte werden oder bleiben. Und das muss ein bisschen früher anfangen. Aber da sind ja auch einige Player dabei, die durch massive Social-Media-Investments zeigen, dass sie da sind.
Sie sprachen gerade davon, dass Sie gerade für die jüngere Generation auch die richtigen Vertriebswege haben wollen und müssen. Da jetzt meine Frage, da stelle ich es mir in manch anderen Branchen einfacher vor. Wenn es Textil, bleibt mal doch mal da, wenn wir da hinschauen, man schickt ein paar Schuhe schnell zurück oder auch ein Pullover, den hat man schnell zurückgeschickt. Wenn man aber jetzt bei Ihnen online für die Gartenanlage 3 laufende Meter Sichtzaun, Zement für den Stutzenfuß und noch 5 Stützenfüße bestellt und davon die Hälfte zurückschickt, das macht doch keinen Spaß für Sie, das zu handeln und das zu managen. Da sind Sie von Ihren Produkten her nicht zu komplexer als andere Branchen, um das gut darstellen zu können?
Ja, und gut so.
Dann das müssen Sie mir erklären.
Danke für die Frage, weil ein Amazon und auch Shein und andere, die machen ja einen guten Job, das, auch wenn wir das manchmal nicht gerne hören wollen. Und wenn Sie sich anschauen, wo die Pure Player ihre Hauptumsatzaktivitäten, in welchen Sortimenten sie die Hauptaktivitäten investieren und weiterentwickeln, dann sind das nicht unbedingt unsere Sortimente. Jedenfalls nicht bei denen, die Sie gerade erwähnt hatten. Dass der Powertool-Umsatz heutzutage, also Bohrmaschinen etc., über 50% schon online passiert, das wissen wir auch. Das hat aber eben damit zu tun, dass das definiert und einfach zu handeln und zu verschicken, hin und her zu schicken ist. Aber in der Vielzahl der Sortimente ist das eben nicht möglich. Und da kommen wir wieder dazu, dass eben bestimmte Dinge auch völlig sinnentleert nur online zu handeln sind. Also sie verschicken kein Big Pack mit Steinen oder sowas. Da sind wir wieder bei den Kollegen auch vom reinen Baustoffhandel. Da macht es Sinn, viele stationäre Flächen zu haben und die Ware dann vor Ort anzugucken, sich beraten zu lassen, weniger Fehlkäufe zu haben. Das ist eben nicht so modisch wie ein Schuh, sondern man muss da schon ein bisschen weiter die Energie reinstecken und auch drüber denken und Beratung wahrnehmen. Und dann reduziert das aber auch die Problematik der Retouren. Aber auch das ist wiederum ein, glaube ich, wichtiger Bestandteil der Überlebensstrategie unserer, oder was heißt der Weiterentwicklungsstrategie unserer Branche.
Herr Wüst, mich treibt der Begriff Fachkräftemangel nochmal um. Das Thema ist in aller Munde. Wenn ich jetzt in die Baumärkte gehe, ich habe da eine Reihe Mitarbeiterporträts und habe sehr häufig auch zu tun mit jungen Marktleitern und Marktleiterinnen. Mir begegnet da eine außerordentlich starke, ja, man kann sagen, kreative, fantasievolle Art, diesen Job auch zu inszenieren. Und ich höre auch sehr häufig das Wort Familie. Der Markt ist wie eine Familie. Wir fühlen uns hier wohl. Das sind alles Attribute, die eigentlich anziehend sind für diese Branche. Deswegen dürfte einem gar nicht bange werden, wenn man an die Zukunft denkt, was die Personalknappheit angeht. Wie sehen Sie das?
Man muss zwei Dinge so ein bisschen zeitlich, glaube ich, sogar differenzieren. Also Personalknappheit haben wir leider im Handel, man muss das ausweiten, schon immer gehabt. In der Historie war es in meiner Wahrnehmung so, dass der Handel als Arbeitgeber traditionell ein relativ schlechtes Image hatte. Was aber von außen hinein projiziert wurde, was nie der Realität bei den Händlern selber entsprochen hat. Von außen sieht man immer 6 Tage mindestens geöffnet. Öffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr, 23 Uhr teilweise. Und angeblich schlechte Bezahlung. Das ist so ein bisschen das Image, was wir immer hatten, was man auch wirklich weltweit in allen Ländern, bei allen Händlern so hat. Aber gerade die letzten Jahre hat sich ja da wirklich eine Menge dran getan, weil eben auch die flächendeckenden Handelsstrukturen auch in unserer Branche tolle Personaleinsatz und auch Flexibilitätspakete geschnürt haben. Also vom Sabbatical über sehr umfangreiche Teilzeitdefinitionen, die jeder für seinen eigenen Geschmack festlegen kann. Also da ist eine irrsinnige Flexibilität drin. Unter Tarif kann sich heute sowieso keiner mehr erlauben zu zahlen, eher sogar deutlich über Tarif, um eben Mitarbeitende zu bekommen. Insofern hat sich da eine Menge getan. Jetzt trifft aber die Verbesserung auch der Wahrnehmung des Handels dummerweise jetzt auf eine gesellschaftliche Entwicklung, die zwar auch schon vor x Jahren, Jahrzehnten prognostiziert wurde, nämlich auf die klassische Bevölkerungspyramide, wo es einfach überall enger wird. Insofern nützt uns die Verbesserung und des Images, die Steigerung der Attraktivität nur begrenzt was. Weil jetzt könnten zwar Leute hingehen, es wollen auch viele zu uns hingehen, aber dummerweise haben wir gar nicht mehr so viele Leute in Deutschland. Man muss an der Stelle vielleicht auch eine gewisse Hoffnung auf die Veränderung der Arbeits- oder der Handelsstrukturen an sich achten. Es werden tolle Leute freigesetzt, die vielleicht Lust haben, in Zukunft eher bei uns zu arbeiten. Und die Flexibilität und die Ausbildung, aber eben auch die Kreativität bei uns wahrnehmen zu können. Da hoffe ich deutlich drauf.
Welche könnten das zum Beispiel sein? Aus welchen anderen
Branchen? Denken Sie an die ganzen Kaufhäuser. Also ganz nebenbei, also auch in jedem Kaufhaus wurden früher unsere Sortimente mitverkauft. Also es sind jetzt nicht ursächlich fremde Sortimente. Zwar nicht unbedingt Baustoffe, aber alles, was mit Do-it-yourself, viel mit Do-it-yourself zu tun hatte, auf jeden Fall. Dazu gibt es aber noch ganz andere Strukturen. Wir haben noch gar nicht über KI philosophiert. Aber wenn Sie sich da anschauen, was da welche Prognosen im Raum sind, wo überall Arbeitskräfte wegfallen, wissen Sie, das bei uns, das kann man alles lernen. Das ist auch keine Rocket Science. Und da wird auch viel in Richtung Ausbildung getan. Die Leute müssen einigermaßen denken können, pfiffig sein und Lust haben auf Beratung und Betreuung und Handel. Und deswegen mache ich mir auch an der Stelle keine Sorgen. Auch wenn man aber dazu, vielleicht kleiner Schlenker, den muss man dazu sagen, es ist ein Selbstbedienungsformat. Also wir werden nie diese Riesenmassen von Menschen in den Märkten haben, weil die einfach nicht finanzierbar sind. Jedenfalls nicht bei unseren Margen.
Das Thema Zukunft. Es wird immer wieder gesagt, dass die Zukunftsthemen zu zögerlich angegangen werden bei uns in Deutschland. In anderen, gerade in Asien, heißt es, man experimentiert eher. Das Ganze hat einfach schneller einen pragmatischen Nutzen. Wie kommen wir da in eine andere Richtung? Und was kann der DIY-Handel da beitragen?
Guter Punkt. Also, dass andere Kulturen deutlich schneller sind und veränderungsfreudiger sind, das gilt ja nicht nur für den Handel. Und damit auch nicht nur für den Do-it-yourself oder den Baustoffhandel. Ich glaube, was ich schon sehe im Bereich des gesamten IT-Einsatzes, künstliche Intelligenz, da sind wir jetzt auch wieder beim E-Commerce, Interconnected Retail, Annahme von moderneren IT-Strukturen und Programmen, die uns helfen, da agiler zu sein, dass da schon irrsinnig viel passiert. Und da ist es auch hilfreich, wenn wir einfach in Deutschland eine andere Immigrationspolitik haben, also wenn wir Menschen aus anderen Kulturkreisen wirklich dazu bringen können, bei uns zu bleiben, weil das die traditionellen Prozesse ein bisschen auflockert und beweglicher macht. Wenn Sie sich den Handel meinetwegen in Asien selber angucken, dann muss man natürlich noch ein bisschen auch anmerken, dass die Personalkosten andere sind, dass die gesamte Kostenstruktur eine andere ist. Und man dann einfach auch schneller Fehler, die automatisch passieren bei Veränderungsprozessen, wieder verkraften kann. Das ist in so etablierten Strukturen nicht so einfach. Wenn Sie meinetwegen einen Laden umbauen wollen, haben aber 350 Outlets draußen, das kostet nicht nur Zeit, sondern auch ein Schweinegeld.
Ich glaube, Sie merken, dass ich mich an dem Interconnected Retail so ein bisschen festbeiße. Und Sie erwähnen ja nun auch schon den ein oder anderen Mitbewerber. Unter welchen Bedingungen würde Amazon und ähnlich große Plattformen ihrer Branche gefährlich werden? Und sehen Sie in den nächsten Jahren, dass sie ihnen gefährlich werden kann? Oder sagen Sie, Sie haben folgende Punkte, die Sie davor schützen?
Geschützt ist niemand. Gefährlich sind sie jetzt schon. Und es ist eben nicht nur der eine, der gefährlich ist, sondern die Vielzahl der Großen und Kleinen, die gefährlich sind. An jeder Ecke wird ein bisschen von unserem Umsatz weggeknabbert. Und dessen muss man sich bewusst sein und insofern sehr fundiert dagegen arbeiten, aber nicht nur in den gleichen Sortimenten, sondern auch mit Sortimentsexpansion. Was ich spannend finde, ich habe das gerade erst heute gehört, und zwar gab es einen Test von einem echten E-Commerce-Profi, der mal Produktkategorien zwischen Shein und einem deutschen größeren Baumarkthändler verglichen hat. Soll heißen, er hat sich ein Projekt überlegt, Warenkategorien, Produkte, Artikel definiert, ist in den Laden gegangen, hat dort die Features und die Preisstellung, die Price Points sich angeguckt, hat das Gleiche dann auf Temu verglichen und festgestellt, dass das Angebot des stationären Händlers A, genauso günstig oder sogar günstiger war und die einzelnen Artikel sogar mehr Features hatten. Zusätzlich zu der höheren Sicherheit, weil wir wissen, was da aus Asien reingeschleust wird, und zusätzlich zu der sofortigen Verfügbarkeit und den geringeren, darf man auch nicht vernachlässigen, volkswirtschaftlichen Transport- und Logistikkosten. Es sind ja nicht nur Kosten, sondern auch Schäden für die Umwelt. Also insofern gibt es da echte Punkte, die wir haben, die aber echt schwer sind zu erklären, weil wir müssen natürlich, deswegen ist Ihre Frage absolut gerechtfertigt, Herr Langenbach, wir müssen natürlich auch hip sein. Das heißt, die Menschen müssen bei uns, die Jüngeren, gerade kaufen wollen. Und das ist jetzt nicht nur ein reines Sachargument, sondern man muss irgendwie vom Image her auch entsprechend dort mitspielen. Da dreht sich wieder der Kreis zu dem Thema E-Commerce, aber auch zu der Art der Werbeanstöße. Weil unsere Produkte sind zwar unglaublich wichtig, man kann eine Menge daraus machen, aber gerade die Jüngeren wissen es nicht so ganz. Viele andere halten es vielleicht auch für langweilig. Und da müssen wir halt so mit gemeinsamer Kraft dran arbeiten, weil es ist nicht nur das funktionale Dach über dem Kopf, es ist nicht nur der funktionale Barbecue-Bereich. Im Outdoor-Bereich ist das mit dem emotionalen traditionell über die letzten Jahre ein bisschen leichter, weil die Menschen da einfach merken, wie schön das alles ist. Aber man kann auch total hippe Sachen mit Smart-Home-Aktivitäten machen oder Smart-Gardening. Das müssen wir einfach nur ein bisschen besser erklären.
Wo sehen Sie im Allgemeinen den Stellenwert Ihrer Branche in der Politik? Ich sage jetzt mal Beispiel, aktuell sehen wir ja in der Presse VW, Volkswagen, deutet einen leichten Schnupfen an und schon gibt es einen Autogipfel beim Kanzler persönlich. Wenn man die Branchenzahlen vergleicht, Mitarbeiterzahlen, Umsätze, ist ja der DIY-Handel, der Fachhandel, und ich denke jetzt mal, da wir hier bei Rudolf Müller sitzen, auch bis ins Handwerk hinein, ist das ja eine viel, viel größere Branche. Sehen Sie das entsprechend gewertschätzt in der Politik?
Ganz einfache Antwort, nein. Nein. Also wir haben allein für den Do-it-yourself-Bereich in Deutschland mal vor ein paar Jahren eine Analyse von einem Wirtschaftsforschungsinstitut machen lassen. Und wenn Sie alle Mitarbeitenden, die auch indirekt mit uns zu tun haben, in einen Topf schmeißen, dazu gehören Immobilien, Lieferanten, Logistikunternehmen, dann landen Sie bei über 400.000 Menschen, die irgendwie mit uns verbunden in Lohn und Brot stehen und damit auch ihr Auskommen haben. Da habe ich jetzt den gesamten B2B-Bereich und den Fachhandel und diese Prozesse und den Handwerker gar nicht mit reingebaut, gar nicht integriert. Wenn Sie all das zusammennehmen, ist die Branche viel, viel, viel bedeutender als das, nichts gegen die Automobilindustrie, aber als es die Gesamtheit der Automobilisten überhaupt in die Waagschale schmeißen kann. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich alle sehr zerfasert sind. Es gibt eben Tausende, Zehntausende von Unternehmen. Da fällt es nicht so auf wie in einer Situation, wenn so ein großes Fanal wie Probleme bei VW im Raum steht. Aber ärgern tut mich das kolossal, logischerweise. Mir hat ein Politiker, ein Minister mal vor einiger Zeit ins Gesicht gesagt, ich sollte doch bitte Verständnis für ihre Politik haben, weil sie sich halt um die Unternehmen kümmern müssen, die ins Ausland abwandern können und der Handel kann das nicht.
Okay, das
ist also die Logik.
Auch das stimmt.
Die Logik ist, irgendwie hat sie was, aber danach sind sie auch sprachlos.
Ja, das glaube ich. Das verstehe ich. Also das heißt, Sie haben da schon einen gewissen Schmerz, aber Sie versuchen auf mit den Möglichkeiten, die Sie haben, Beratung zu geben und für die Branche versuchen Sie Dinge zu bewegen, in der Politik auch.
Ich bin per se dickschädlich und optimistisch zugleich, das brauchen Sie in dem Job auch.
Ja, Herr Wüst, vielen Dank für Ihre Ausführungen zur Zukunft des Handels. Ich versuche es jetzt mal zusammenzufassen und einige Stichworte zu bringen, die Sie gebracht haben. Und mein Eindruck ist, dass Sie optimistisch in die Zukunft schauen. Und was mir hängen geblieben ist von dem, was Sie sagten, ist, und ich glaube, ich wandle es gerade noch ein bisschen ab, der Handel ist schon immer stets im Wandel gewesen. Heute, 2024, sehen Sie zwar die ein oder andere bedeutsame Veränderung, Stichwort E-Commerce, aber das ist, so wie ich Sie verstanden habe, ist das jetzt nicht ganz etwas, was singulär vom Himmel gefallen ist, sondern es ist nur ein Baustein in einer langen Kette von vielen Veränderungen, die die Branche schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten erfährt. Ich verstehe Sie so, dass Sie gesagt haben, Sie haben, Ihre Branche hat schon immer darauf reagieren können, zum Beispiel in einer Flexibilisierung der Sortimente. Sie haben mehr Sortimente hinzugenommen, Sie haben andere Sortimente weggelassen und ein stationärer Handel, ein Standort Ihrer Mitglieder sieht heute ganz, ganz anders aus als vor 20, 30 Jahren. Es werden andere Produkte angeboten und das ist schon ein Zeichen, dass man sich den Zeiten angepasst hat. Was jetzt natürlich ein wichtiges Stichwort ist der E-Commerce und da sprachen Sie viel über den Interconnected Retail. Das ist also dort auch starke internationale, globale Wettbewerber gibt, auf die Sie reagieren müssen, indem Sie auch Ihre Prozesse, Ihre Lieferketten und solche Dinge verändern, aktualisieren, dass Sie auf dem Weg sind, dass es noch nicht zu Ende ist. Sie sehen Ihre Branche da auf einem guten Weg, diese Herausforderung anzunehmen. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist dennoch, gerade in dieser Branche des DIY-Handels, dass immer noch die stationäre Fläche gebraucht wird für bestimmte Arten von Produkten und auch für eine Beratungsleistung, wofür, glaube ich, Ihre Branche doch sehr steht. Sie sagten zwar eben, dass es nicht so eine personalintensive Branche ist und beratungsintensiv wie vielleicht in anderen Branchen, aber das weiß ja auch jeder von uns, der in einem Baumarkt schon mal einkaufen war, dass man natürlich dort auch eine Beratung bekommt und dass das ein wichtiger Vorteil ist gegenüber einer reinen E-Commerce-Plattform. Um Beratung zu bekommen, braucht es allerdings Fachkräfte. Auch das ist ein wichtiges Thema, nicht nur für Ihre Branche, sondern bundesweit im Moment ein aktuelles Thema. Aber auch da sehen Sie Möglichkeiten, auch Quereinsteiger zu gewinnen? Und das sehe ich auch so. Ich glaube, das ist wir reden hier über einen attraktiven Beruf. Sie haben die Gehaltsmöglichkeiten erwähnt. Sie haben die Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilisierung erwähnt. Da muss sich die Branche hinter nichts verstecken. Da ist sie sehr aktuell und zeitgemäß mit ihrem Angebot. Und wenn wir jetzt, da wir von der Zukunft des Handels reden, in die Zukunft schauen, Herr Wüst, Sie stellen sich vor, wir sind jetzt gerade im Jahr 2040. Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich finde 2040 sogar leichter zu beantworten, als wenn Sie mich nach dem nächsten Jahr fragen. Ich bitte auch bei der Verbandspressekonferenz im März nicht nach nächstem Jahr zu fragen. Ich sehe wirklich eine tolle Branche, die facettenreicher ist vor mir. Wenn Sie sich heutzutage die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Baumärkte, zumindest verschiedener Gruppen anschauen, das ist ja übersichtlich. Ne? Also alle haben sehr viel ähnliche Sortimente, sehr ähnliche Sortimentsaufbauten in den Stores, sehr ähnliche Price Points. Und ich glaube, dass 2040 einfach die Ausdifferenzierung stärker zu sehen sein wird. Dass wir die klassischen Projektbaumärkte haben, dass wir Händler haben, die sich eher um Deko kümmern, dass wir Händler haben, die sehr stark auch den gedeckten Tisch aufgenommen haben. Also all das, was Handel ausmacht. Und dass so da bei den wenigsten oben jetzt so nur noch Baumarkt drüber steht, sondern es wird viel facettenreicher werden. Wir werden dann auch eine Differenzierung zwischen größeren und kleineren Standorten haben. Wir werden auch in Deutschland, glaube ich, mal einen erfolgreichen Ausländer sehen. Deutsche Handelslandschaft hat es ja mit den Strukturen, mit den schlechten Margen, die letzten Jahrzehnte immer geschafft, eigentlich, dass jeder Ausländer quer über viele Sortimente, aber eben auch in unserer Branche recht schnell wieder draußen war. Ich glaube, das wird sich bis 2040 mal geändert haben. Was dann aber auch mit einer Veränderung mit klassischen deutschen Einzelhandel oder einzelnen Eigentumsstrukturen zu tun hat. Das war auf der Handelsseite. Auf der Zulieferseite werden wir weniger kleine sehen. Wir werden mehr größere Strukturen sehen, weil einfach auch dort Marktaustritte fusionieren, höhere Schlagkraft ein Thema ist, ähnlich wie bei den Händlern. Und wir werden auf Handelsseite auch definitiv viel, viel weniger kleine, unabhängige, selbstständige Einzelkämpfer haben. Das Spiel ist vorbei. Gott sei Dank sind viele schon in unterschiedlichen Strukturen, das sind Franchise-, Genossenschafts-, Gesellschaftsstrukturen organisiert. Aber ich glaube, dass man auch an der Stelle mehr eine höhere Taktzahl aufnehmen muss, was mit Ausbildung, Einkauf, Marketing und IT zu tun hat und Logistik. Also insofern wird es eine Veränderung geben, aber die Branche wird weiter wachsen und ich sehe da tolle Chancen für uns.
Ein gutes Schlusswort, Herr Wüst. Vielen Dank für das Gespräch. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast mit möglichst 5 Sternen bewerten, wenn Sie ihn sogar abonnieren und mir gerne auch ein Feedback schreiben. Links zum Gesprächspartner oder zu erwähnten Institutionen finden Sie in den Shownotes.